Stellt euch vor, es war kalt, es wurde langsam dunkler, der Abend kam jetzt schnell. Jesus saß mit denen, die ihm nachfolgten, zusammen, rund um eine Feuerstelle. Sie hatten alle Hunger, sie waren müde. Wieder ein voller Tag, Menschen, Fragen, Nöte, Worte und wieder Worte, Bekehrung und Heilung. Wenn man eins über Jesus sagen konnte, dann, dass er zugänglich war. Er ging auf die Menschen zu oder sie kamen ohne Scheu auf ihn zu und brachten alles mit, ihr ganzes Herz. Aber jetzt war Feierabend. Feuerabend. Jesus selbst kniete sich hin. Er nahm Holz, Zweige, Äste, ein paar dickere Scheite, schichtete alles auf, nahm die zwei Feuersteine. Er war nicht weltfremd. Es war auch noch etwas Glut da, ein Luftsog kam und die ersten dünnen Zweige fingen Flamme und dann brannte es. Jetzt konnte gekocht werden, heißes Wasser, Fisch gebraten oder Fischstäbchen. Jetzt wurde es warm, jetzt konnten sie sich wieder erkennen, die Gesichter in die Augen sehen. Jetzt war nach Sonnenuntergang die Nacht nicht mehr bedrohlich, denn das Feuer versprach Schutz. Jesus lehnte sich zurück und sagte etwas überraschend, oder eigentlich passt es doch ganz gut, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und dann setzte er mit einem Seufzer hinzu, und ich wünschte, es würde schon brennen. Petrus, Johannes, Andreas, Maria Magdalena und die anderen guckten sich ein bisschen unsicher an. Was meinte er? Was für ein Feuer? Er hatte doch gerade, es brannte doch schon. Meinte er noch was anderes? Er sprach ja oft in Bildern, um etwas Großes, Wahres zu sagen über den Menschen und über Gott. Er, dachten sie, Menschen, die Feuer sind, wünschte er sich wahrscheinlich. Feuer und Flamme. Das frische Holz knackte, ein paar Funken sprühten, Menschen mit funkelnden Augen. Jesus guckte sie an, er strahlte sie irgendwie immer an. Und dann sagte er es noch einmal leise, ach, ich wünschte, es würde schon brennen. Und sie dachten, ja, Herzen brennen und das Feuer würde rennen, ein Lauffeuer wünschte er sich, über die ganze Welt laufen, ein Weltfeuer. Petrus dachte, Abenteuer. Und Jesus guckte ihn aufmerksam an. Kurz wie ein Flash dachte Jesus an Petrus und an ein Feuer. Bald, an einem Abend im Hof des hohenpriesterlichen Palastes, dachte an Verraten und Verkauft. Kurz überkam ihn eine Trauer. Noch ein Flash, später noch ein Feuer. An einem See ein Gespräch über die Liebe. Und er dachte, mein lieber Petrus, ich habe dich lieb. Flammen, dachte Johannes, Hauptsache wir bleiben zusammen. Allein ohne Jesus, nein, das wäre die Hölle. Ja, ohne ihn allein. Das muss die Hölle sein. Ein Lauffeuer, ein Himmelsfeuer gegen die Hölle. Ein Herzensfeuer gegen tödliche Flammen. Ein Segensfeuer gegen das Verdammen. Ewiges Lebensfeuer gegen den ewigen kalten Tod. Gekommen, ein Feuer zu entfachen. Jesus, er strahlt lichterloh. Er ist auferweckt und angesteckt. Er brennt und verbrennt nicht. Er ist nicht auszulöschen. Er ist unvergänglich und er hat einen Wunsch, dass sein Feuer, sein Himmels-Liebes-Lebensfeuer in hellen Flammen steht. Er ist die göttliche Glut. Und er legt uns einen Wunsch ans Herz, dass wir dieses Glühen annehmen und weiterschenken. Was denkst du, wenn du den Wunsch hörst? Teilst du ihn? Hast du vielleicht Menschen vor Augen, Geschwister, von denen du dir wünschen würdest, dass sie endlich mal mitmachen bei dem Lauffeuer, bei dem Weltfeuer und du wirbst schon lange um sie, aber sie werden einfach nicht wärmer? Oder denkst du an dein eigenes Herz und weißt, dass es lauwarm ist und dein Gebet ist, dass es wieder richtig heiß, lichterloh brennt? Oder ist dein Herz gerade richtig kalt und schwer wie ein Stein und du denkst, fast unerreichbar für die göttliche Wärme? Oder dein Herz brennt und du bist hier, weil du fieberst, weil du glühst. Und dein Gebet ist, dass es so bleibt, weil du andere kennst, die haben den Burnout bekommen, die sind ausgebrannt. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters. Er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Und er sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. So geh du nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Absichtslos, das ist das erste Wort, das mir einfällt, wenn ich an Mose in dieser alten Erzählung denke. Absichtslos. Ganz sicher hat er diese Berufung nicht geplant. Er wird überrascht. Er ist plötzlich aufmerksam, vielleicht neugierig. Er sieht ein Zeichen. Was wollte er hier am Horeb? Schafe hüten, Hirte sein. Vielleicht sich dem guten Hirten an Vertrauen beten. War das Alltag, war das Sonntag? Womit hat er gerechnet? Absichtslos. In seiner vertrauten Umgebung, da wo er lebt und arbeitet, wo er wohnt, ständig ist. Da passiert es. Da ist auf einmal ein Feuer. Eine überraschende Flamme. Irgendetwas stellt sich dir in den Weg, trifft deinen Blick, rührt dein Herz an. Ein Wort, eine Stimme oder eine Stimmung, ein Mensch, ein Zeichen in der Natur oder auf der Straße oder im Gottesdienst, ein Bild, ein Symbol, ein Lichtblick. Bei Mose war es ein Dornbusch. Sehr vertraut, ihm sehr alltäglich, ganz bekannt. Aber heute sah das Ding irgendwie anders aus. Oder Mose sah anders hin, Gott war da drin. Die Blüten des Dornbusches trugen eine Botschaft für ihn, einen Boten, eine Flamme, einen Engel. Irgendwie nicht von dieser Welt und er war tief gerührt, unerwartet. Eine Flamme, die brennt und die doch nicht verbrennt. Eine Liebe, die wärmt und dich nicht verheizt. Ein Licht, das dich anstrahlt und dabei nicht bloßstellt. Und du weißt auf einmal, das ist heilig. Das ist Gott. Dieser Moment, du selbst, das Leben, das ist heilig. Mose war sehr fasziniert. Und er näherte sich langsam dem Dornbusch. Ich weiß nicht, ob er kurz gedacht hat, vielleicht habe ich auch Hallus. Ich bin definitiv zu viel mit Schafen zusammen gewesen. Nein, er ist fasziniert. Er ist neugierig. Sehnsüchtig will er auf das Zeichen zugehen. Er ahnt, dass es hier um mehr geht. Er glaubt vorsichtig, tastend. Irgendwie denkt man, er geht schon auf Zehenspitzen. Er will sich nicht umdrehen, nicht zurückweichen, nicht fliehen. Und gleichzeitig hindert ihn irgendetwas daran, allzu forsch zu sein. Er wird langsam, schon voller Ehrfurcht, Achtung und Vorsicht. Und Gott sagt ihm, warum? Heilig bin ich, Gott. Heilig ist deshalb die Erde, heilig das Leben, heilig ist alles Leben, heilig ist die Liebe, heilig und unberührbar und von mir berührt, heilig, einmalig, kostbar und bedeutend. Heilig ist auch mein Name, ich bin, der ich bin da, ich werde sein, der ich sein werde, immer war, unverfügbar. Ich brenne, wie ich gestern brannte und brenne und verbrenne niemals. Bevor Mose seinen großen Auftrag bekommt, das Volk Gottes in die Freiheit zu führen, schenkt ihm Gott ein wunderbares Feuer. Ein Zeichen, damit er losgeht, ein Lauffeuer. Und damit er durchhält, damit er brennt und nicht verbrennt. Bevor Jesus denen, die ihm nachfolgen, den Befehl gibt, in alle Welt zu gehen, beschenkt er sie. Er gibt ihnen auch gute Regeln mit, dass sie die Grundgeheimnisse des Glaubens achten sollen, dass sie beten sollen, in Gemeinschaft sein sollen, teilen sollen, beten sollen, schlafen, essen und so weiter. Aber nein, er beschenkt sie auch mit Erfahrungen, mit Geschichten, mit Gleichnissen und Bildern. Unter anderem diesen. Ein Feuer breitet sich aus. Anziehende Wärme, lichterloher Schutz in der Nacht, ein Himmelsfeuer. Mose zieht es die Schuhe aus. Er lässt sich die Heiligkeit gefallen, er liefert sich diesem wunderbaren Bild aus, er ist sprachlos erstaunt und hat auf einmal das Gefühl, dass er selber brennt. Und er erkennt in diesem heiligen Moment Gott. Ich bin, der ich bin, der ewige, unverfügbare Gott ist berührt. Er sieht das Elend der Unterdrückten, er hört das Schreien der Armen. Gott ist in Erhabenheit, aber uns zugeneigt und sichtbar auf der Seite der Freiheit. Ungerechtigkeit lässt ihn nicht kalt, sondern in ihm lodert die Leidenschaft für Gerechtigkeit. Gott brennt, sein Herz steht hell in Flammen, göttliches Temperament, heiliger Moment, gutes Argument. Erde, Wasser, Luft und Feuer, das vierte Element, die Geschichte bekommt doch noch ein Happy End. Nicht nur im alten Orient, nicht nur im alten Testament. Wort und Sakrament, Gott ist präsent, der Dornbusch brennt. Noch immer. Als ich diesen Text einmal in meinem Glaubenskurs gelesen habe mit Mädchen, sagte eine, ich glaube, die hat aufgeschrieben haben, die wollten sagen, der brennt immer noch, der ruft immer noch, der sieht das Elend immer noch. Das ist eine Geschichte, die verbrennt nicht. Und eine andere sagte, man kann Bücher verbrennen, man könnte diese Geschichte verbrennen, man kann sogar Bibeln verbrennen, aber Gott kannst du nicht verbrennen. Heute in Deutschland, Jahresanfang 2006, ruft Gott uns wie damals Mose, weil die Leidenschaft für Gerechtigkeit immer noch in ihm lodert. Weil er das Elend, die Not seines Volkes sieht, hört und spürt. Weil er unter der Verlorenheit von Familie Mensch leidet. Stuttgart, 8. Januar und Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. In dir, mit dir, ein Lauffeuer. Ich suche Menschen, die sich anstecken lassen. Ich weiß nie, ob mich das trösten soll, dass Mose trotz dieser Erfahrung zögerlich bleibt. Irgendwie ist es sehr sympathisch und mir sehr vertraut, dass er erst einmal ein paar gute Gegenargumente bringt. Ich kann nicht reden, ich habe Angst, ich kann ja auch nicht weg. Was sollen meine Frau und mein Schwiegervater sagen? Wer kümmert sich dann um die Schafe, um die Öffnungszeiten, die Tradition? Und wir planen ja auch bald Kinder und wollten uns doch gerade ein größeres Eigenzelt zulegen. Überhaupt, ich habe da in Ägypten noch eine Rechnung offen. Ehrlich gesagt, werde ich da als Mörder gesucht. Es wäre dumm, wahrscheinlich gefährlich, würde ich mich da noch mal blicken lassen. Sowieso, die Tochter des Pharao war immer schon sehr exzentrisch und ihr Vater erst. Nachher müsste ich doch wieder Ziegel brennen und wer weiß, am Ende wäre meine Familie vielleicht gar nicht so erfreut, mich nach all der Zeit wiederzusehen. Ich habe mich ja durch meine pharaonisch-tutendmäßige Ausbildung sehr verändert. Ich habe die Pyramiden jetzt von der Schlussallee aus gesehen. Und nach all den Jahren in der Wüste Midians und nach dieser Zeit als Schafhirte und verheiratet mit einer Ausländerin, meine Mutter wäre bestimmt nicht begeistert. Und überhaupt, ich kann nicht reden, aber das sagte ich, glaube ich, schon. Das ist auch eins meiner Probleme, ich wiederhole mich oft. Und ich finde dann kein Ende, alles in allem, was ich damit ausdrücken möchte. Ich will nicht. Zu kompliziert, zu anstrengend. Danke für den Vorschlag und vielen Dank für die Mühe mit der Inszenierung, aber such dir jemand anders. Ich frage mich kurz, wie kann er nur? Nach dieser beeindruckenden Show von brennendem Dornbusch, wenn Gott mir auf der B224 in Essen-Innenstadt in einem, sagen wir mal, roten Rosenstrauß begegnen würde, ich würde sofort mitkommen und das Ding müsste nicht mal brennen. Nein, frage ich mich natürlich nicht, weil ich ihn gut verstehe. So reagieren wir, sehr menschlich. Sehen, was wir können, was wir wünschen, was wir planen, was wir schaffen, was wir träumen, was wir brauchen. Unsere Gaben, unsere Lebensgeschichte, unsere Vision, unsere Erfahrung, unser Auskommen, unsere Klischees, was sein kann und was nicht sein darf. Neugier und Sicherheitsbedürfnis. Wir sind wie Mose, somehow gottesfürchtig, gehen zum Beten und Konferenzen auf heilige Horeb und Kilisberge, sogar bereit dafür, Gott zu hören. Nicht einmal so absichtslos wie Mose vielleicht. Er dürfte rufen, ein Stück weit. Was, wenn Gott uns unterbricht? Anders als wir ihn bisher erlebt haben. Was, wenn er unsere Geschichte aus seiner Sicht erzählt? Und was ist, wenn er seine Geschichte erzählt? Denn das ist krass, was Mose hier erlebt. Denn er muss mit anhören, was Gott auf dem Herzen hat, was ihn zu schaffen macht, wie er leidet unter dem Geschrei seiner Kinder. Ein Blick in Gottes sehnsüchtiges Herz. Wer möchte den riskieren? Zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Und den sehnsüchtigen Wunsch von Jesus mitwünschen, mitsehnen und miterflehen. Wie sehr wünschte ich mir, das Feuer würde schon brennen. Was, wenn Gott uns eine neue Geschichte erzählt, mitten in unsere Lebensgeschichte hinein, seinen Text, seinen Ruf und uns unterbricht? Es ist so wie bei Mose, die wenigsten von uns schreien sofort Juhu. Mein Zeichen, mein Bild war kein Dornbusch. Es war kein romantisches Lagerfeuer. Es waren nicht die Kerzen am Weihnachtsbaum. Es war auch nicht die Angst vor der Hölle und den Flammen in der Hölle, von denen der Pfarrer sprach. Es war eine brennende Müllkippe, ein Immelfeuer und der Gestank nach verbranntem Plastik und Kinder, die nach etwas zu essen suchten. In dieser Situation ist mir Jesus begegnet und hat sich mir ins Herz geliebt. Weit weg von der heilen Welt, Afrika, Armut, Angst und AIDS, auf der Suche nach Sinn, nach irgendetwas, für das ich brennen könnte, für das es Spaß macht, morgens aufzustehen, etwas, was ich gerne schenken könnte, leidenschaftlich. Da lernte ich Jesus kennen, der das Elend seines Volkes, seiner Kinder hört und sieht, spürt und selbst erleidet. Der weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein. Der Sehnsucht hat, dass alle Menschen die Gottesglut und das Gottesglück finden und erleben, dass Gottes Leidenschaft sein Glühen, die Liebe ist, mit denen er jeden beschenken möchte, mit Licht, mit Wärme, mit Leichtigkeit, mit Leben bis in Ewigkeit. Da wurde meine Leidenschaft geweckt. Diese Nähe von Jesus zu Jesus, die gönne ich allen. Das muss man weiter sagen. Dachte noch an eine andere Frau, die das erlebt hat, sehr beeindruckende Person. Deutschland ist schon mein Lieblingsland. Südafrika, wenn ich zum Glauben gekommen ist, das Land, dem ich mein größtes Glück verdanke. Aber es gibt noch ein anderes Land, das ich sehr liebe, das ist Indien. Es gibt über 1 Milliarde Inder, ein wunderschönes Land, aber es hat auch riesige Probleme. Ein Land mit vielen Slums, Elendsvierteln und vielen Computerfirmen und Spezialisten. Ein Land, in dem die Christen in der Minderheit sind, 2% nur. Das ist in manchen Regionen auch sehr gefährlich. Immer wieder kann man aber auch erleben, dass Christinnen und Christen sehr großen Respekt genießen. Und das liegt vor allem an den Kinderheimen und an den Krankenhäusern. Aida Scudder war ein amerikanisches junges Mädchen, die wie jedes andere auch Kinofilme aus Hollywood liebt und romantische Träume hat und gerne am Wochenende tanzen geht. Nur, dass ihre Eltern leider Missionare sind und nach Indien gehen. Ihr Vater ist Arzt und sie muss mit und sie findet alles ätzend. Die Hitze, Saris statt Miniröcke zu tragen, sie ist oft die einzige Weiße. Ihre Eltern kümmern sich den ganzen Tag um arme, kranke Leute. Insgesamt hat sie einfach das Gefühl, das Leben zu verpassen. So sieht sie es mit 16. Und ihre Eltern geben ihrem Gejammer nach und schicken sie in die USA auf ein Internat. Da kann sie ja mit anderen Mädchen leben, wie sie es lustig findet, und träumt ihren ganz normalen Traum, heiraten, Kinder haben, ein Haus bauen. Okay. Nur in den Ferien kommt sie nach Indien, um ihre Eltern zu besuchen. Sie ist irgendwie sehr beeindruckt von dem, was ihre Eltern tun, besonders von ihrem Vater als Arzt, aber sie sagt immer wieder, ich könnte das nicht. Dafür brennt mein Herz einfach nicht. Ich kann nicht alles geben für Gott, für andere Menschen, und ich will das auch nicht. Als sie etwa 20 ist und wieder einmal zu Besuch in den College-Ferien, passiert Folgendes. Mitten in der Nacht klopft es an die Tür. Eine schwangere Frau und ihre Schwester steht vor der Tür und bitten um Hilfe. Es gibt Komplikationen bei der Geburt. Sie fragen, was sie tun sollen. Aber als Dr. Scudder den Bauch der Frau abtasten will, schreckt sie zurück. Für eine gläubige Hindu-Frau, es ist unmöglich, sich von einem Mann berühren zu lassen. Aida steht hilflos daneben und erlebt, wie ihr Vater nichts für die Frau tun kann. Und in der Nacht kommt das Baby zur Welt, aber die Frau stirbt bei der Geburt. Und niemand konnte es verhindern. Aida ist geschockt. Und in diesen Tagen erlebt sie gleich mehrmals, wie ihr Vater trotz seiner Ausbildung und trotz seiner Leidenschaft nicht helfen kann, weil er nicht helfen darf. Sie selber steht hilflos daneben und dann merkt sie plötzlich, total unerbeten, in ihrem Herz eine neue Leidenschaft, ein Brennen, ein Verlangen, den Wunsch zu helfen, selber anzupacken. Und es ist, als ob Gott sie ruft, als ob Gott sie zum Glühen bringt, als würde er sagen, Aida, ich bin Gott, sei du ein Mensch. Ich habe das Elend lange genug mit angesehen und du hast es auch gesehen, also geh los. Und sie denkt noch meine Lebensträume, was soll ich tun? Der erlebt sie, sie sagt, es sei fast körperlich spürbar gewesen, wie diese Leidenschaft ihr Herz ansteckt. Und sie hört sich sagen, Mama, Papa, ich will Medizin studieren und nach Indien kommen. Sie sagt es und denkt, was habe ich da eben gesagt? Und dann lacht sie und sagt, ja, es ist genau das, was ich tun will. Ich bin ja so erleichtert, dass ich es endlich entdeckt habe. Und sie studiert Medizin und kommt nach Indien und lernt die speziellen Probleme vor allem der Armen kennen und wird eine richtig gute Ärztin. Aber mehr noch, immer wenn ich zu Besuch in Indien bin, gehen wir in Vellore, wo auch das Kinderheim ist, das meine Gemeinde unterstützt, in ein großes Krankenhaus. Die indischen Christen sind da sehr stolz drauf und im Eingang hängt ein Bild von Aida Scudder. Sie hat das Krankenhaus errichtet. Es fing an mit einem kleinen Haus mit ein paar Betten. Heute ist es das riesige Krankenhaus mit über 2000 Betten, das christliche medizinische College und Krankenhaus. Sie hat als erste Frau angefangen, andere Frauen zu Krankenschwestern und Ärztinnen auszubilden. Und viele von ihnen ziehen über die Dörfer und besuchen die armen Regionen des Landes und bringen Medikamente dahin. Es ist ein christliches Krankenhaus, das allen Menschen offen steht, in dem aber Schwestern und Pfleger auch mit den Kranken beten. Und in der Mitte ist eine bezaubernde kleine Kapelle. Und es ist total klar, woher die brennende Leidenschaft in diesem Haus kommt. Aida Scudder hat klein angefangen, nach Zögern und Zaudern. Und auch für Mose damals war dieser Tag am Dornbusch auf dem Horeb nur ein erster Schritt. Allerdings könnte man sagen, die Initialzündung. Aber dann geht das Brennen weiter, das Leuchten und das Glühen. Aida, Mose und wir, Missionare, Evangelistinnen, wir alle Christinnen und Christen, Zeuginnen und Zeugen, erleben nicht einfach unseren Ruf in einem Moment, an dem wir uns dann ein Leben lang zurückerinnern müssen. Der Dornbusch brennt und verbrennt niemals, er brennt noch immer. Mose erlebt nicht eine kurze Stichflamme, sondern Gott ist ein Dauerbrenner. Und genau das brauchen wir. Gott ist ein Dauerbringer. Dieser heilige Ruf ruft uns in ein Leben, das aus sehr vielen zerbrechlichen Momenten besteht. Diese Welt, Menschen, Erfahrungen, Schmerz und Scheitern, kann wie ein Eimer kaltes Wasser sein, das dir brutal über die Seele gegossen wird. Und nicht nur einmal, sondern oft. Manchmal sind mein Glaube, meine Liebe und meine Hoffnung ein glimmender Docht. Und du hast Angst, gleich kommt die Feuerwehr. Und dann habe ich keine Chance mehr. Wir erleben immer wieder, wie kalt und gleichgültig unsere Seelen werden, wie wässrig unsere Worte, gar nicht feurig, wie die Welt um uns herum in großen Fluten oder schrecklichen Flammen versinkt. Immer wieder gäbe es Gründe aufzugeben. Gleichzeitig aber dürfen wir erfahren, wie wir Jesus nachfolgen und unsere Füße Schritte gehen und eine Antwort geben auf das, was wir gesehen und gehört haben. Und manchmal gucken wir uns gegenseitig an, Geschwister, die wir miteinander unterwegs sind und sagen, staunend oder mit Zweifeln in der Stimme oder verzaubert oder zögerlich vorsichtig fragend, brannte nicht unser Herz in uns, als wir auf dem Weg waren? Der Auferweckte ist an unserer Seite. Er war doch nicht tot zu kriegen. Ausdauer schenkt der Dornbusch, der nicht ausgeht, der glimmende Docht, der nicht verlöscht wird, ausgelöscht wird, versprochen. Vielleicht das noch kurz. Geht es dir auch so, dass du das Bild vom Feuer überhaupt nicht magst, weil es zu bedrohlich ist? Vielleicht musst du zu sehr an Höllenfeuer denken. Deshalb musste ich noch an einen anderen Menschen denken, einen jungen Mann, den ich bei meiner letzten Reise nach Indien kennengelernt habe. Er hat auch seine ganz eigene Geschichte mit dem Feuer. Daniel, mit dem Geburtsnamen Venkatesh, ein 18-jähriger Inder, ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Eins von denen, die einem großen Staudamm weichen mussten. Immer wieder führt der Bau von großen künstlichen Talsperren dazu, dass ganze Dörfer mit Armeegewalt evakuiert werden. Und oft müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser fluchtartig verlassen, weil das Wasser steigt, ohne dass sie rechtzeitig und richtig gewarnt worden sind. Viele Familien erhalten keinerlei Entschädigung. Andere erhalten neue Häuser, die viel zu klein sind oder schon undichte Dächer haben. Venkatesh hat eine andere Erfahrung gemacht. Sein Dorf wurde abgebrannt. Von einer Bande Leute, die nie gefasst werden konnten. Und die Hütten aus Holz, Ästen und Blättern wurden abgefackelt. Das ganze Dorf wurde zu einem Kessel und eingekreist vom Feuer konnten sich viele nicht mehr retten und kamen in den Flammen um. Und Venkatesh hat in dieser Nacht sein Zuhause verloren und seine Eltern. Wenn man ihn heute fragt, was ihm die Hoffnung gibt, weiterzuleben, zu studieren, zu lieben, zu schenken, nennt er drei Namen. Einmal Arundhati Roy, eine indische Schriftstellerin, die mit ihrem Buch Der Gott der kleinen Dinge einen Bestseller schrieb. Eine Frau, die für die Rechte der Armen kämpft, sich dabei schon mit den Allergrößten angelegt hat, die immer mal wieder im Gefängnis landet, immer wieder unter Druck gerät, weil sie zum Beispiel die Methoden der Staudammfirmen entlarvt, bekannt macht, weil sie nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass weder die weggeschwemmten Dörfer noch die Trockenheit im Süden des Landes Schicksal sind, Karma, sondern selbstgemacht. Venkatesh würde zweitens Jayapal nennen, ein Mann, der selber ein Halbwaise war, von der Kindernothilfe unterstützt wurde und dann ein eigenes Waisenhaus gründete. Und in diesem Kinderheim fand er ein Zuhause. Hier konnte er mit anderen Kindern aufwachsen, hier hatte er ein Bett, hier konnte er zur Schule gehen, lernen, hier konnte er seine Geschichte erzählen. Von seinem Dorf, seinen Eltern, der Nacht, die ihm alles nahm. Immer wieder, wenn er nachts aufwachte, nach einem Albtraum von Feuer, das tödlich ist, wird er getröstet, wenn er weint, wenn er seine Eltern vermisst und Angst bekommt, dass die Flammen ihn irgendwann auch erwischen. Hier im Kinderheim wird gebetet und gesungen und hier hört er die Geschichten aus der Bibel, auch vom Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Eine faszinierende Vorstellung für Venkatesh. Auch die Geschichte aus dem Buch Daniel, die erzählt, wie drei Männer im Feuerofen überlebt haben. Und er kann es nicht fassen, was soll das für ein Gott sein, der mächtiger ist als das Feuer, der Erfinder des Feuers. Was kommt noch wunderbar? Der dritte Name, den er nennen würde, hier hört er auch von Jesus. Und man sagt ihm, dass er aus dem ewigen Feuer rettet. Der selber durch den Tod ging und durch die Hölle und wieder lebendig wurde, auferweckt, der alles, was bedrohlich und tödlich ist, besiegte und alle hinter sich herzieht in das ewige Leben, die sich ihm anvertrauen. Für Venkatesh sind diese Bilder und Geschichten eine Mischung aus Albtraum und Wunder. Unfassbar schrecklich, bedrohlich und erlösend, alles gleichzeitig. Und er fragt Jayapal nach diesem Jesus. Nach dem Feuer der Hölle und dem Feuer des Himmels, des Herzens, der Liebe, des Lebens. Er fragt so lange, bis er sich entscheidet, Christ zu werden und sich selbst auch an diesem Jesus zu hängen. In Indien Christ zu werden ist riskant, kann sogar gefährlich sein, sogar lebensgefährlich. Indien, den Hindus, das hört man immer wieder. Mission und Evangelisation, Gottesdienste werden beobachtet, können gestört werden oder verboten oder bestraft, auch mit Gefängnis. Taufen werden registriert, ein Vermerk im Ausweis. Und trotzdem eines Abends sagt Venkatesh, ich glaube, das Allerschönste gegen meine Angst vor dem Feuer wäre meine Taufe. Die löscht die alte Angst. Und das gute Feuer von Jesus, das wie die Liebe in meinem Herz brennt, ist doch unauslöschlich. Venkatesh wird getauft und bekommt den Namen Daniel. Immer wenn er erzählt, wie er Christ wurde und wie er zu seinem Namen kommt, strahlt er, leuchtet er. Man denkt, er hat glühende Kohlen verschluckt. Wäre er heute hier, er würde uns davon erzählen, wie er als Evangelist in Indien unterwegs ist. Wie er mit Jugendlichen über Jesus redet, was er für wunderbare Erfahrungen dabei macht, wie die leidenschaftliche Zugänglichkeit von Jesus. Kein Kastensystem, keine Unterschiede, keine Hierarchie, egal welche Hauptfarbe, wie dunkel oder wie hell, Mann oder Frau oder Kind, reicher oder armer Eltern, Vergangenheit, Erziehung, egal, gleich würdevoll und alle geliebt mit der gleichen Leidenschaft. Die anderen Erlebnisse würde er auch nicht verschweigen von den Zeiten, wo das Feuer bedroht ist von kalter Angst. Jesus selbst hat es angekündigt, wenn man den Bibeltext weiterliest, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und mir ist so bange, bis sie vollbracht ist. Und dann nochmal eine Bitte. Lasst eure Lenden umgürtet sein, eure Lichter brennen und seid Menschen, die ihren Herrn erwarten, mit ihm rechnen. Deshalb bete ich, heiliger Gott, erneue mein Feuer. Ich bin dir unendlich teuer. Ein Lauffeuer. Ich brauche ein Himmelsfeuer gegen die Hölle. Ein Herzensfeuer, ein Segensfeuer gegen das Verdammen. ewige Flammen gegen den kalten Tod. Gott brennt. Sein Herz steht hell in Flammen. Göttliches Temperament, heiliger Moment, gutes Argument, Erde, Wasser, Luft und Feuer, viertes Element. Die Geschichte bekommt doch noch ein Happy End. Nicht nur im alten Orient, nicht nur im alten Testament. Gott ist präsent, der Dornbusch brennt, noch immer und ewig. Amen. Danke fürs Zuhören.